Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Hoch sollst du leben, das ist der Titel der aktuellen Single von Jonathan Zelter, der heute zu Gast im BR Schlagerbrunch ist. Hallo und willkommen in unserem Studio in Nürnberg.
Hi, ich freue mich sehr.
Von wo aus bist du denn angereist?
Aus Mannheim.
Mannheim ist deine Wahlheimat.
Genau.
Ich kenne ja Künstler, die wollen nach Berlin oder in Bayern vielleicht noch nach München. Was macht denn Mannheim so attraktiv?
Also Mannheim war tatsächlich 2014, direkt nach meinem Abitur, eine tolle, belebte musikalische Stadt, die mir direkt ins Auge gefallen ist. Ich hatte damals meinen Produzenten in Karlsruhe und ich wollte gerne irgendwo in der Nähe, in der Reichweite sein und fand da Mannheim von allen Städten, da hat man ja ein paar zur Auswahl, wirklich am coolsten. Und es ist auch an vielen Stellen, auch was die Musiklandschaft betrifft, ein komprimiertes Berlin. Und da ich vom Dorf bin, muss man auch ganz ehrlich sagen, es war ein sehr schlauer Schritt. Also wo Berlin vielleicht an manchen Stellen überfordernd gewesen wäre, war Mannheim sehr Dorfkind-kompatibel.
Also nicht zu groß, nicht zu klein.
Genau.
Ich finde Berlin ja oft zu groß. Also es schlägt mich immer, wenn ich dort bin.
Ja, durchaus. Also ich finde Berlin auch immer für so ein, zwei Wochen super und ich bin da auch sehr gerne und habe natürlich auch immer irgendwas in Berlin zu tun als Künstler, Songwriter. Man kann sich da immer sehr gut beschäftigen. Aber ich bin dann auch immer froh, wenn es dann noch mal ein bisschen ruhiger wird.
Kommen wir gleich mal zu deiner aktuellen Single. Die erste nach 3 Jahren, Hoch sollst du leben. Klingt nach einem echten Geburtstagssong, ne?
Ist es auch. Also ich habe den Song offen gestanden meiner Mama zum Geburtstag geschrieben. Und es ist natürlich nicht nur ein Geburtstagslied, sondern es soll ein Song sein, der darüber hinaus auch jeden Tag einsetzbar ist, um den Liebsten um einen herum zu sagen, wie wichtig sie einem sind. Also ich habe mit dem Song versucht, Worte zu finden, die vielleicht auch Menschen, die im Alltag oft mal ein bisschen untergehen, wo sich vielleicht auch ein bisschen Selbstverständlichkeit eingeschlichen hat, obwohl man das gar nicht will, dann wirklich die Menschen nochmal richtig auf ein Podest stellt und sagt, hoch sollst du leben, ohne dich würde es mich so nicht geben und ich danke dir dafür.
Du wirst ja auch zu vielen Veranstaltungen gebucht, da hat ja immer jemand was zu feiern. Ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? So einen eigenen Song zu haben, anstatt immer das ewige Happy Birthday.
Es ist tatsächlich auch so, also ich hatte den Song geschrieben und habe danach geschaut, was kommt eigentlich so, wenn man Hoch sollst du leben eingibt? Und es kommt tatsächlich nur das Klassische, dann kommen die diversen Happy Birthday und zum Geburtstag viel Glück Varianten. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mal ein neuer Song und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er zur Geburtstags- und Alltagshymne wird.
Ich habe ja schon gesagt, 3 Jahre ist es her, dass du was Eigenes gemacht hast. Warum diese Auszeit?
Auf der einen Seite natürlich gezwungenermaßen, muss man ehrlich sagen, Corona, das hat alles durcheinander gebracht, was man sonst so strukturiert, routiniert kannte. Ich habe aber auch eben, mir ist die Decke nicht auf den Kopf gefallen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich hatte das große Glück, dass mein Klavier immer da war, meine Kreativität ist sowieso immer da.
Dem durfte man ja glücklicherweise begegnen.
Richtig, ja. Also das war wirklich so, wo alle Konzerte abgesagt waren, stand in meinem Wohnzimmer, in meinem Studio trotzdem mein Klavier. Und das war wirklich schön, dass ich das hatte und dass ich da mich jederzeit dran setzen konnte. Ich habe sowieso jeden Tag mindestens 1, 2 Ideen, die zu Papier gebracht werden wollen, die in meinen Notizen landen. Und dann war dann endlich auch mal Zeit, ganz positiv gesehen Zeit, diese Ideen in Songs umzuwandeln. Und ich habe mehr denn je, ich mache das ja schon länger, in dieser Zeit auch Songs für andere Interpretinnen und Interpreten geschrieben. Ganz viele tolle, spannende Projekte. Ja.
So runde Geburtstage, wir dürfen sagen, oder?
Wir dürfen
du wirst
sagen,
im Sommer 30. Die sind ja bei vielen von uns so Grund, mal ein bisschen nachzudenken über das vergangene und das künftige Leben. Ich habe mit der 30, muss ich ehrlich zugeben, ziemlich gehadert. Das weiß ich noch. Aber dann habe ich doch ganz groß gefeiert. Wie geht das mit dir so? Der 3 vor der 0?
Also es ist tagesabhängig. Auf der einen Seite ist es natürlich Also man sieht einfach, wie schnell die Zeit vergeht und man sieht es auch immer an Songs, die man veröffentlicht hat und dann sind die plötzlich zack, 5 Jahre alt, 10 Jahre alt und jetzt sieht man es dann auch einmal am eigenen Alter. Mhm. Aber ich freue mich sehr drauf, weil ich natürlich auch wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt habe in meinen 20ern musikalisch für mein Leben, Erfahrungen, die mir vielleicht in den frühen 20ern gut getan hätten, dass ich das schon gewusst hätte, dass das alles gut ausgeht, worüber man sich da Sorgen gemacht hat. Und deswegen starte ich in mein 30. Lebensjahr sehr, sehr optimistisch, weil ich, glaube ich, viel schlauer und weiser bin, als ich das noch mit 20 war.
Ja. Du hast ja eigentlich angefangen mit Texten. Das waren erstmal in der Schule auch Gedichte, oder? Die du schreiben musstest.
Genau, also ich habe immer schon kleine Gedichte und Geschichten geschrieben und das wurde mir jetzt erst im Nachhinein so richtig bewusst, dass es das schon immer gab, dass ich ab dem Moment, wo ich schreiben konnte, lesen konnte, mir Sachen aufgeschrieben habe. Und dann habe ich eben im Alter von 5 Jahren Akkordeon gelernt, mein erstes Instrument. Und dann festgestellt, aha, ich bin zwar nicht der Notenleser, der geborene Notenleser, und das macht mir bis heute auch nicht viel Spaß, aber ich kann Songs, die ich höre, relativ schnell nachspielen nach Gehör und habe mir dann auf die Weise ganz viele Songs beigebracht. Mhm. Tatsächlich auch ganz quer gemischt. Also jedes Genre war einmal dabei und mir das dann alles relativ autodidaktisch mit ein bisschen Unterrichtsunterstützung beigebracht.
Mhm. Kannst du dich noch an deine ersten Texte erinnern? Worüber hast du denn da so geschrieben?
Ich kann mich an einen Text einen Song sehr konkret erinnern. Das war 2007. Da hatte ich meinen ersten riesigen Auftritt. Und zwar, das war damals bei einer Weihnachtsshow in der Trier Arena. Da waren 3.500 Menschen. Und ich durfte da wirklich als ganz junger einen Weihnachtssong singen.
Wie alt warst du da?
Oh Gott, das ist jetzt Mathe.
Also ein Bub dann noch, als Kind.
Ja, wir rechnen das jetzt mal nicht aus, das wird unangenehm. Und nur zu viel Bestätigung für meinen Mathelehrer, falls er das hört. Ich habe auf jeden Fall, als ich zu Hause war, einen Song geschrieben über die Dankbarkeit, dass ich dieses Erlebnis haben durfte, dass ich diesen Auftritt hatte. Also ich glaube, es war sogar ungefähr so das Wording. Ich sage Dankeschön irgendwie. Und sehr spannend, denn das hat so viel Euphorie in mir geweckt, dieser Auftritt vor den vielen Menschen, dass ich danach dieses Gefühl irgendwie in einen Song packen wollte. Und das ist dann tatsächlich auch immer mehr geworden, dass ich Gefühle, Erlebnisse, seien sie positiv oder negativ, in Songs verarbeitet habe.
Die Begeisterung für die Musik war also schon immer irgendwie da, aber dann Musik zu machen ist ja schon nochmal was anderes. Das liegt bei dir ja eigentlich nicht in der Familie, ne?
Das liegt tatsächlich nicht wirklich in der Familie, also außer dass meine Mama für den Kindergartenalltag sich Gitarre und ein bisschen Klavier drauf geschafft hat, war es tatsächlich nicht, bis auf diese 4, 5 Gitarrenakkorde hatte ich kein musikalisches Elternhaus. Ich bin da schon ein bisschen aus der Reihe getanzt, aber eine Sache hatte ich immer von Anfang an, auch schon in dem ganz frühen Alter, Unterstützung und eine gewisse musikalische Leidenschaft von zu Hause. Also meine Eltern haben das von Anfang an total toll gefunden und haben mich da mein Ding machen lassen und mich nie gebremst und auch nie überfordert. Also das gibt's ja auch, das hört man ja auch immer wieder. Das ist ja, dann
die
irgendwie
Helikoptereltern.
So, die Helikoptereltern, die dann wollen, dass das Kind zum Star wird, sondern es war immer so, sie haben mich das machen lassen, was ich will und wie viel ich will und haben mich dabei unterstützt und das auch bis heute tatsächlich.
Oh, schön. Jonathan Zelter ist mein Gast im BR Schlager Brunch und da schauen wir ja gern mal, wie so alles gekommen ist. Jonathan hat nämlich schon als kleiner Bub Konzerte gegeben und dafür Eintritt verlangt. Ziemlich frech, oder?
Oder man könnte sagen, ich wusste schon immer ziemlich genau, was ich will. Ich habe tatsächlich, als ich noch ganz klein war und dann die ersten Lieder mir selbst beigebracht hatte, wollte ich die natürlich dann auch jemandem vorspielen. Und dann war es naheliegend, dass ich meine Großeltern zum Konzert eingeladen habe und habe dann dafür auch sehr konzeptionell, muss man sagen, Eintrittskarten gebastelt. Ich habe mir aus Stofftieren eine Band zusammengestellt.
Cool.
Und dann mussten meine Großeltern immer zum Konzert kommen oder durften zum Konzert kommen. Aber auch nur mit der gebastelten Eintrittskarte.
Süß. Und was mussten sich die Besucher dann so anhören?
Also das war Can You Feel the Love Tonight von Elton John, aber auch der Anton aus Tirol. Mhm. Das war Hey Baby von DJ Ötzi damals gecovert. Das war aber auch Udo Jürgens. Das war auch Pur. Also tatsächlich einmal quer durch die Bank und Schubladen gab es für mich nie.
Okay, aber die Band war ja ziemlich schweigsam, ne? Wie hast du das dann gemacht? Hast du dann dich selbst begleitet, oder?
Also eins hat immer eine Gitarre umgehangen bekommen. Also das war da quasi das fertige Bühnenbild.
Okay.
Gott sei Dank heute ist das anders. Mein Gitarrist bewegt sich und bewegt sich gut. Und ja, aber das Bild war schon relativ schnell klar. Also ich am Klavier oder am Keyboard oder das Mikrofon in der Hand oder das Akkordeon und die Band.
Hattest du eigentlich jemals dann professionellen Gesangs- oder auch, naja, gut, Klavierunterricht, Akkordeonunterricht natürlich, aber auch Gesangsunterricht?
Ja, Gesangsunterricht hatte ich auch. Von 2008 hatte ich dann meine erste Gesangsstunde. Und das war auch tatsächlich wahnsinnig gut, weil das war auch genau in dem Wandel, wenn man dann merkt, okay, man kommt in den Stimmbruch und was passiert da? Und das ist alles irgendwie ungewohnt. Und das kam zur rechten Zeit. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da echt gute Unterstützung hatte.
Also das heißt, deine Stimme ist gebildet, ausgebildet auch.
Ja, total.
Wenn man im Rheinland-Pfalz der 2000er aufwächst, da hat man wahrscheinlich erstmal wenig mit Schlager zu tun, nehme ich an. Was haben deine Eltern, Großeltern so gehört damals?
Also mein Papa hat immer, auch bis heute, Phil Collins, Simply Red, America hieß die eine Band. Und meine Mama war eher so die Fraktion Udo Jürgens. Mhm. Auch mal eine Pur-Platte stand im Regal oder die Erwachsenen-CDs von Rolf Zukowski. Mhm. Und meine Großeltern, die haben eigentlich immer Schlagerradio gehört, glaube ich. Und von daher waren das immer sehr viele verschiedene Einflüsse. Und das hat mich auch sehr geprägt und, glaube ich, auch relativ schnell sehr offen gemacht, was die Begegnungen mit musikalischen Genres betrifft.
Ja, du hast ja auch irgendwie deinen ganz eigenen Stil entwickelt. Hattest du da auch Vorbilder oder hast du dir von überall sowas genommen?
Ich habe mir schon relativ früh von überall irgendwas genommen und habe immer dann so Lieblingsstücke, Lieblingssongs gehabt. Das war zum Beispiel eine Zeit lang This is the Life von Amy MacDonald. Habe das sogar damals auf dem Akkordeon gecovert. Das war ziemlich ungewöhnlich, dass man einen aktuellen Pop-Hit dann auf dem Akkordeon nachspielt. Und habe das dann auch bei meinen Auftritten gemacht. Also schon immer so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Und habe aber dadurch auch gemerkt, dass das schon alles geht. Also man kann bei einem Auftritt den Schlager und Evergreen spielen, man kann aber auch eine angesagte Popnummer spielen. Und interessanterweise, das ist auch bis heute so, Schranken im Kopf gibt es bei den Menschen und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen eigentlich nicht. Das ist eher sowas, was gemacht ist. Also dass man dann denkt, okay, das eine ist jetzt das und das andere ist das und das passt jetzt aber irgendwie nicht zusammen. Also auf meinen Konzerten sind auch Menschen, die waren eine Woche vorher bei den Toten Hosen und zwei Tage vorher bei Andrea Berg und sind dann bei mir. Also das ist sehr spannend jedes Mal.
Ja, Musik machen und mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist ja nochmal ein großer Unterschied. Gab es denn nie eine Alternative für dich? Also vielleicht irgendein Studium nebenbei oder eine Ausbildung, falls das mit der Singerei dann doch nicht klappt?
Ich habe immer Musik gemacht. Also ich habe immer Musik gemacht, egal in welcher Form. Sei es Auftritte, die Auftritte vorbereitet, geübt, Songs geschrieben, Texte geschrieben. Und da war neben der Schule nie viel Platz. Also dann noch Freunde treffen und Unternehmungen mit der Familie. Und dann war der Tag wahnsinnig ausgefüllt. Und ich war super froh, als ich die Schule endlich vom Bein hatte und mein Abitur in der Tasche hatte. Und das war für mich tatsächlich auch so der Deal mit mir selbst. Als dann in der Oberstufe war schon sehr klar, ich schreibe eigene Songs und ich kann die auch veröffentlichen. Und da geht ein bisschen was. Aber ich habe dann gesagt, okay, das Abitur, das ist jetzt so zum Greifen nah, ich werde jetzt da keinen Blödsinn machen und ziehe das noch durch. Da waren meine Eltern dann an der Stelle, auch wenn sie immer sehr offen und unterstützend waren, auch sehr froh drum, dass ich da irgendwie nicht vorher die Abkürzung genommen habe. Und dann war für mich aber auch klar, eigentlich will ich nicht studieren, ich will nicht nochmal die Schulbank in irgendeiner Form drücken, sondern ich will ins Studio, ich will auf die Bühne, ich will Konzerte spielen. Und dass das dann alles so aufgeht, das ist natürlich ein großes Geschenk gewesen und das konnte man auch nicht planen. Geplant war einfach nur, ich ziehe jetzt nach Mannheim, ich habe jetzt einen Produzenten und nehme ein Album auf und dann gucken wir mal, was passiert. Und auf diesem ersten Album war dann tatsächlich Ein Teil von meinem Herzen als erste Single und dann war plötzlich auch gar keine Zeit mehr zum Studieren.
Ja, während der Schulzeit hast du ja schon Covermusik gemacht, ne? 2011 ging es dann so richtig los mit der eigenen Musik. Wo bist du denn da eigentlich zunächst aufgetreten? Also es muss ja auch immer irgendjemanden geben, der vielleicht eine Tür öffnet.
Es war tatsächlich am Anfang alles von Feuerwehrfest, Stadtfest, Weinfest bis hin zu Geburtstagen, Silberhochzeiten, Hochzeiten. Also ich war wirklich in dieser Zeit wahrscheinlich der jüngste Alleinunterhalter in der Eifel-Mosel-Region und habe da sehr viele Auftritte gespielt. Also ich kann mich erinnern, dass 2012, das war dann so ein magisches Datum, weil es dann auch eben auch ernst wurde in der Schule, dass man da plötzlich viel mehr Zeit brauchte zum Lernen. Ich habe 2011, 2012 noch im Jahr 60, 70 Auftritte gespielt. Sprich, fast jedes Wochenende war ich unterwegs. Das war aber bis zuletzt Auftritte mit gecoverten Songs. Also ganz selten mal, dass ich mich dann getraut habe, so einen ersten eigenen Song mal im Programm zu platzieren. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will, dass die Leute nur wegen meinen Songs kommen und dass sie nicht kommen, weil der Wein so gut schmeckt und ach, der Zelter ist halt auch noch da.
Ja. Oder so eine Art singender DJ dann zu sein, genau. Letztendlich. Ne? Was ist eigentlich wichtig, um in der Musikbranche bestehen zu können? Da gehört ja nicht nur Glück dazu, das natürlich schon, aber ja, vielleicht auch das Glück, die Freiheit, sich auszuprobieren?
Die Freiheit, sich auszuprobieren, auf jeden Fall. Ich glaube, immer wieder viel Mut. Also es ist doch immer eine mutige Sache, sich immer wieder dafür zu entscheiden, den Weg weiterzugehen, auch wenn es mal hakt und stagniert. Und auch eine gewisse Risikofreudigkeit. Also das entdecke ich auch immer, wenn ich mit meinen besten Freunden und Freundinnen spreche, dass wenn es da ein geregelterer Job ist, sie ganz oft sagen, hey, das ist total krass, das könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich nicht weiß, was am Monatsende zum Beispiel auf dem Konto ist und was wie der nächste Monat aussieht und was da dann wieder für Projekte anstehen und dass sie das total beneidenswert finden. Und ich sitze dann da und finde es immer total beneidenswert, dass die einen geregelten Tagesablauf haben, weil das ist natürlich so wie immer im Leben. Es gibt Momente, da ist man glücklich und stellt gar nichts in Frage und dann will man auch manchmal das, was man eben nicht hat.
Was war das für ein Gefühl, als du plötzlich überall rumgereicht wurdest?
Eine große Bestätigung. Also man hat natürlich bis dahin, das ist ja etwas, was man vielleicht nicht direkt sieht, bis dahin wahnsinnig viel Strecke gemacht und einen langen Weg hinter sich und auch viele Songs geschrieben und auch vielleicht viele blöde Absagen bekommen und nein, wir wollen dich nicht und wir wollen deine Songs nicht. Zuletzt war das zum Beispiel kurz davor dann auch noch bei einem Produzenten passiert, der mich mit Ein Teil von meinem Herzen nach Hause geschickt hat sogar und gesagt hat, er sieht das bei sich nicht und das passt nicht und er findet den Song auch nicht sonderlich gut. Und siehe da, ein paar Jahre später hatte 18 Millionen Aufrufe.
Aber also, das nagt ja schon, oder?
Aber klar, ja. Also es ist natürlich so, dass man da mit vollem Herzblut drin steckt. Also ich glaube, Musiker zu sein, Songwriter zu sein, ist nochmal eine ganz andere Form der selbstständigen Arbeit, weil man natürlich emotional voll drin steckt. Also wenn jemand meinen Song kritisiert, dann ist es natürlich auch immer ein Stück weit, also es ist meins und deswegen geht es einem dann schon nahe. Und jedenfalls war das dann, diese Veröffentlichung von Ein Teil von meinem Herzen so große Wellen geschlagen hat und es so schnell dann auch in eine Richtung ging, die man sich natürlich immer nur erträumt, aber von der man nicht ausgehen kann. Das war, um dann nochmal drauf zurückzukommen, in erster Linie einfach eine große Bestätigung und hat wahnsinnig gut getan.
Auftritte warst du damals ja schon gewohnt. Ja, du hast ja schon als Kind Konzerte zu Hause gegeben, aber da kam ja dann auch noch teilweise die Kamera dazu, vor der Kamera zu stehen mit seiner eigenen Musik. Da wird man wahrscheinlich dann schon ein bisschen nervös ab und zu.
Ja, also das ist auch bis heute noch so. Auftritte zu einem gewissen Grad ist auch unterschiedlich, je nachdem, was das für ein Auftritt ist, machen mich immer noch ein bisschen nervös. Gerade wenn zum Beispiel die Kamera drauf schaut, weil dann weiß man ja, man hat 3,5 Minuten. Und die müssen sitzen und dann ist die Kamera wieder aus. Und bei einem Konzert ist das entspannter, weil da hat man 2 Stunden. Wenn man da einen Texthänger hat, dann ist es vielleicht nur bei einem Song von 20.
Und das ist ja auch manchmal sympathisch.
Ja, ne? Total.
Wenn man das mitbekommt, dass nicht alle so perfekt sind. Ja. Was machst du, wenn du nervös bist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so ganz banale Sachen, nochmal was trinken, die Haare nochmal richten, sich nochmal vergewissern, dass man den Text der ersten Nummer im Kopf hat. Obwohl man die selber geschrieben hat, ist es teilweise total interessant, was Nervosität mit einem macht. Also, dass man da plötzlich Songs, die man schon 200, 300, 400 Mal gesungen hat, plötzlich vergisst oder den Text vergisst. Und sowas mache ich in der Regel dann nochmal kurz davor. Ob das jetzt so gesund ist, sich dann quasi nochmal kurz vorher verrückt zu machen.
Geht's eigentlich nur um Talent und Können oder ja, muss man mit der Musik vielleicht auch einen Teil seiner Seele verkaufen, damit es ankommt?
Ich weiß nicht, wie das bei allen anderen ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall nicht so, weil das für mich schon immer was sehr Natürliches war. Also ich habe Songs geschrieben, die ich auch ein Stück weit immer geschrieben habe, weil sie rauskommen mussten. Es ist bis heute so, wenn ich eine Phase habe, wo 2 Wochen nur Konzertorganisation ansteht oder Bürokratie und die Buchhaltung fertig kriegen für die Steuererklärung. Sowas ist ganz furchtbar für mich, wenn ich dann irgendwie einen absehbaren Zeitraum habe, wo ich weiß, da habe ich jetzt nicht die Freiheit, mich direkt ans Klavier zu setzen und der Idee freien Lauf zu lassen, weil das sind eben auch Ideen, die dann raus wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es mir dann jedes Mal ein sehr großes Glücksgefühl gibt, wenn dann aus einer ersten Idee, einer ersten Zeile, dann wirklich ein fertiger Song wird. Und dann kommt natürlich der nächste Schritt. Dann kommt der Schritt, dass der Song im besten Fall von vielen Menschen gehört wird. Und wenn
aber er wird nicht geschrieben, um von vielen gehört zu werden.
Genau, das ist vielleicht der Unterschied. Okay. Und wenn es dann passiert, wie zum Beispiel bei Ein Teil von meinem Herzen, dass ich da einen Song geschrieben habe, den ich in erster Linie damals für meine beste Freundin zum Geburtstag geschrieben habe. Ich wollte ein unvergessliches Geburtstagsgeschenk haben. Das war meine Motivation, diesen Song zu schreiben. Und dass es dann passiert, dass so viele Menschen sagen, das spricht mir aus dem Herzen, das spricht mir aus der Seele, das ist natürlich nur bedingt planbar. Und wenn es passiert, ist es das größte Lob, was man kriegen kann.
Ist das auch ein bisschen dein Lebensmotto, sich nicht verbiegen zu lassen?
Mein Lebensmotto, ja, aber wie das immer mit den Mottos so ist, das Schwierigste daran ist, sie dann auch wirklich einzuhalten und sich da auch konsequent dran zu halten. Ja. Und das gelingt mir tagesabhängig mal mehr und mal weniger und auch phasenweise. Natürlich ist es auch bei mir so gewesen, dass bei diesen ersten Schritten, den ersten Songs, dann ganz, ganz viele Menschen auf einen einsprechen und sagen, mach's doch lieber so und dann klappt vielleicht noch das. Und da muss man schon wirklich, klar, man kann mal 1, 2, 3, 4 Sachen ausprobieren, aber weil wir auch eben die Rede davon hatten, was alles dazugehört, einen musikalischen Weg einzuschlagen. Ich glaube auch in gewisser Weise der Mut zur Lücke zu sagen, nein, ich mache das genauso, wie ich das für richtig halte und es ist mir ganz egal, was die Konsequenzen sind, weil das ist natürlich dann etwas, was gern gemacht wird, dass dann gesagt wird, ja, wenn du das jetzt nicht so anpasst, dann wirst du nie diesen Auftritt kriegen. Also dann wird es sehr schwierig. Und ich denke mir, wenn das immer alle gemacht hätten, egal ob es jetzt ein Udo Lindenberg oder ein Herbert Grönemeyer oder Pur oder Udo Jürgens ist, dann hätt's die ja in der Form, wie es sie heute gibt, nie gegeben.
Nie gegeben, nee, ganz klar. Weil dann würde sich wahrscheinlich alles gleich anhören.
Genau.
Weil man denkt, das verkauft sich. Und dann wird es sich wahrscheinlich nicht verkaufen.
Wahrscheinlich.
Wer weiß. Aber entsprechend straight ging ja der Weg von Jonathan Zelter weiter. 2019 das zweite Album von Mannheim bis New York. Und das führte dich dann ja später tatsächlich nach New York, ne?
Ich habe die Reise, die ich in dem Song besinge, beziehungsweise die Distanz dann tatsächlich überwunden von Mannheim nach New York anlässlich meiner Albumveröffentlichung. Es war dann schon draußen das Lied und den Song, der beschreibt ja eine Freundschaft, die eben getrennt ist örtlich. Ich war in Mannheim, meine beste Freundin war in New York und da waren plötzlich tausende Kilometer zwischen dieser Freundschaft, da waren plötzlich eine Zeitverschiebung dazwischen und wo man sonst die Schulbank gedrückt hat gemeinsam und sich jeden Tag gesehen hatte, wurde die Freundschaft von jetzt auf gleich auf eine harte Prüfung gestellt, dass man eben schauen musste, braucht es dieses tägliche Sehen oder hat die Freundschaft trotzdem Bestand? Und deswegen habe ich den Song geschrieben und deswegen bin ich dann tatsächlich auch nach New York gefahren, nicht nur um das Album in die Tat umzusetzen, sondern auch um meine beste Freundin wiederzusehen.
Und hat die Freundschaft noch Bestand?
Die hat noch Bestand, denn das ist eben eine Freundschaft, die eben nicht dieses alltägliche Sehen braucht, bis heute nicht. Und ich glaube, das sind auch die wertvollsten Freunde, die man sich ganz festhalten sollte, dass es eben nicht dieses tägliche Telefonieren und Sprechen braucht. Und man kann einfach immer wieder anknüpfen. Und ich finde, das ist das Schönste, wenn man merkt, okay, es ist so viel Zeit vergangen, so viel passiert, aber wir finden immer wieder den Einstieg, als wäre es gestern gewesen.
Inzwischen ist ja das dritte Album raus. Ein schöner Titel auf dem aktuellen Album 2030 ist auch Normal. Was hat's denn mit diesem kleinen Wörtchen auf sich? Ist es normal, normal zu sein? Oder ja, gerade als Künstler eher so ein Schimpfwort?
Also in dem Song habe ich mich gefragt, was ist denn normal? Dieses Normal, von dem immer alle sprechen. Das fängt ja schon beim Bäcker an. Ich hätte gern die normalen Brötchen oder die normalen Semmel. Und das ist ja etwas, was gesellschaftsgeprägt ist. Irgendwann hat sich das so eingeschlichen. Das ist normal. Und ich finde aber, dass jeder für sich selbst sein Normal definieren sollte und das natürlich im Rahmen des Gesetzes bitte und dass man einfach für sich selbst entscheiden soll, was tut einem gut und dass man sein Leben eben nicht von der Meinung der Nachbarn abhängig macht. Also das passiert so oft und ich finde es so schade, wenn Menschen sich limitieren lassen durch die potenzielle Meinung der anderen, die ja auch oft gar nicht unbedingt eintritt, sondern man macht sich vorher schon Gedanken, kann ich diese Blumen jetzt setzen oder gefallen die der Nachbarin vielleicht nicht? Also normal, vielleicht auch ein Stück weit gleich individuelles Leben, denn wir haben nur eins, jeder von uns hat nur ein Leben und es wäre doch ganz furchtbar, wenn man sein Leben danach ausrichtet, was andere über einen denken können.
BR Schlager im Gespräch. Heute haben wir im Brunch einen Sänger und Songwriter zu Gast, Jonathan Zelter. In diesem Jahr wird er 30 und hat sich quasi selbst ein Geburtstagslied geschrieben, auch wenn es für die Mama war. Hoch sollst du leben. Hast du denn überhaupt Zeit, diesen Geburtstag anständig zu feiern?
Wahrscheinlich nicht. Auch da sind wir wieder, wie eben schon gesagt, beim Thema, was ist schon normal? Normal wäre, den 30. Geburtstag ganz groß und fett zu feiern. Und vielleicht ist es aber auch normal, den 31. Geburtstag ganz groß zu feiern. Also tatsächlich habe ich mir in diesem Jahr musikalisch so viel vorgenommen, dass die Wochenenden schon fast alle belegt sind. Und wenn man einen musikalischen Freundeskreis hat, dann ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig. Der sichere, normale Samstag für einen Geburtstag ist dann gar nicht so sicher, weil die meisten gar nicht können. Und deswegen werde ich dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen wegfahren an meinem Geburtstag und in kleinerer Runde meinen Geburtstag feiern und mich voll und ganz darauf konzentrieren, dass ich eine Tour spielen werde, eine große in diesem Jahr und wieder neue Musik veröffentliche.
Gesetzt den Fall, bei dieser kleinen Feier würde Musik aufgelegt. Was dürfte bei dir nicht gespielt werden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich hätte dir jetzt sofort sagen können, was gespielt werden darf. Ich bin kein großer Fan, also beim Hören. Ich finde, das ist ja immer so eine Sache. Man kann ja trotzdem etwas respektieren und gut finden. Ich bin kein großer Fan von klassischer Party-Ballermann-Musik. Also gerade zum Geburtstag wäre es ja vielleicht aufgelegt, da die Best-of-Playlist laufen zu lassen. Das macht mich dann doch sehr unruhig. Und ebenso auch, also mit Böse Onkels müsste mir jetzt auch niemand um die Ecke kommen, ehrlich gesagt. Also da gibt es natürlich schon Grenzen, aber an sich bin ich da total offen. Also wenn jetzt Apache 207 zum Beispiel läuft und danach Andrea Berg, das ist fein für mich.
Also du bist doch eher der sanftere Typ, kann man das so sagen?
Ja, total. Und wenn ich Musik höre, dann ist es auch ganz oft Musik, die schon ein Stück weit weg ist von dem, was ich selber mache und so. Weil natürlich kann man das nicht abstellen. Also genauso wie der Journalist einen Presseartikel immer auch mit dem prüfenden Auge liest wahrscheinlich, wie hätte ich es anders formuliert oder was finde ich gut.
Oder die Moderatorin, die dann andere sieht und eigentlich gar nicht hört, was sie sprechen, sondern
richtig,
wie sie es machen.
Und das kann ich natürlich auch nicht abstellen. Also zum Beispiel deutschsprachige Musik, in der ich mich ja wahnsinnig zu Hause fühle und wahnsinnig viel schreibe, das hat dann doch oft dieses Ohr, was dann nochmal anders zuhört.
Jonathan Zelter, privat ja doch ein eher unbeschriebenes Blatt. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die vor allem durch ihr Privatleben in den Gazetten glänzen und damit im Gespräch bleiben wollen. Das ist nicht so dein Ding, oder?
Nein. Ich hatte von Anfang an auch zu Beginn meiner Karriere eine tolle Managerin an meiner Seite, die mich da auch wahnsinnig unterstützt hat, die liebe Dagmar, falls sie das hört, dass man das eben sehr früh für sich entscheiden muss. Wie viel will man wirklich preisgeben? Denn das ist natürlich etwas, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man es gemacht. Und in Zeiten von Social Media, Internet ist es natürlich nochmal ganz massiv anders geworden und wird von Jahr zu Jahr mehr. Also das ist dann auch schnell nicht mehr zu kontrollieren. Und es fing dabei an, dass ich einen Song für meine Nichte geschrieben habe, die gerade auf die Welt kam und alle wollten ein Foto von mir und meiner Nichte haben. Und damals habe ich dann schon direkt alle Interviewanfragen abgeschmettert dazu oder zumindest, wenn es gekoppelt war an ein gemeinsames Foto, weil ich gesagt habe, das soll sie später mal selber entscheiden, ob sie auf dem Foto mit ihrem Onkel sein will, der ein Lied über sie geschrieben hat. Und das werde definitiv nicht ich für sie entscheiden. Und das sind eben so Dinge, ich finde, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Und ich habe relativ früh entschieden, dass mein Fokus oder der Fokus von außen auch bitte auf meiner Musik sein soll.
Du bist nicht verheiratet, aber vergeben. Ist Heiraten denn überhaupt eine Option bei dir oder bist du mit der Musik verheiratet?
Bin mit der Musik immer verheiratet. Das wäre insofern immer zweigleisig. Es tut mir leid. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich finde, wenn man sich danach fühlt und die Situation oder die Zeit fühlt sich richtig an, dafür zum Beispiel zu heiraten, dann sollte man das tun. Wie alles im Leben. Man sollte fürs Jetzt entscheiden und nicht unbedingt fürs Morgen. Und natürlich sollte man auch so ein bisschen immer die Zukunft im Auge haben. Aber ich finde, wenn sich was gut anfühlt, dann einfach mal machen. Und so würde ich es auch mit dem Heiraten tun.
Jonathan punktet ja nicht nur mit eigenen Titeln wie Ein Teil von meinem Herzen oder Abenteuerzeit, sondern auch, was wenigen vielleicht sogar bekannt ist, mit Liedern, die er für andere schreibt. Sind das dann ganze Songs oder vor allem die Texte?
In der Regel sind es ganze Songs, die ich entweder allein geschrieben habe oder mit einem Team gemeinsam oder einem Songwriter-Kollegen, meistens aktuell mit meinem Partner in Crime, Dominik Gassner, mit dem ich auch alle Songs für Roland Kaiser, die aus meiner Feder stammen, gemeinsam geschrieben habe. Und ja, das ist wahnsinnig toll, was sich da in den letzten Jahren aufgetan hat. Denn auch das mache ich tatsächlich auch nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon ab dem Moment, wo ich eigene Songs veröffentlicht habe, kam ich auch drauf, hey, das könnte ich da auch mal machen, anderen Künstlern und Künstlerinnen Songs anbieten.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Also da sind ja Semino Rossi dabei, Roland Kaiser, wie du gesagt hast, Anni Perker, Peggy March. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Künstler und unterschiedliche Typen auch. Wie geht man denn daran? Also schaut man sich da das Leben, die Vergangenheit dieser Menschen an oder versuchst du einfach für die was Neues zu schaffen?
Letzteres. Ich versuche für die was Neues zu schaffen. Das ist das Erste, was ich mache. Wenn ich für einen Künstler, eine Künstlerin einen neuen Song schreiben will, dann schaue ich immer, was hat es vielleicht noch nicht gegeben. Denn ich finde, das braucht es dann auch am dringendsten. Ich könnte natürlich nochmal Synonyme für ein Thema finden, was schon 20 Mal besungen wurde. Aber in der Regel versuche ich da dem Interpret, der Interpretin auch ein Stück weit was zu schenken, wovon man vielleicht auch nicht nur eine Single lang was hat, sondern ein bisschen länger darüber hinaus.
Und die suchen sich das dann aus und sagen, das gefällt mir, das passt zu mir und das nicht? Oder wird da zusammengearbeitet?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel bietet man einen Titel einfach mal an, schaut dann, was passiert, wie die Rückmeldung ist, ob sie positiv oder negativ ist. Es gibt natürlich aber auch Songwritings, wo man mit dem Künstler im selben Raum ist und den Song gemeinsam schreibt. Das gibt's auch. Also wie gesagt, total unterschiedlich.
Und fragen die Künstler da vorher an oder musst du deine Leistung auch immer wieder anbieten, so nach dem Motto, hallo, ich bin auch Songwriter?
Das hat sich auch entwickelt. Am Anfang war es natürlich, hallo, ich bin auch Songwriter. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich jeden Tag einen Song schreiben könnte. Also es ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich wahnsinnig viel zu tun habe und mich auch sehr darüber freue und mich jedes Mal auch einer neuen Herausforderung gerne stelle. Egal, ob es jetzt ein Künstlerprojekt ist, ob es ein anderes Projekt ist. Also ich habe auch schon die ein oder anderen Song für eine Firma geschrieben und so weiter und so fort. Also das ist total bunt. Also wenn man da einmal angefangen hat, dann scheut man auch nicht mehr vor der nächstgrößeren Herausforderung.
Ja, wer über oder für andere Menschen schreibt, der muss denen ja auch irgendwie trotzdem nahe kommen. Wie begegnet man denn anderen? Also bist du tatsächlich ein guter Zuhörer und hörst erstmal, was könnte da passieren?
Ich war schon immer sehr feinfühlig, sensibel, könnte man sagen. Und das, was einem, und das ist auch etwas, was ich gerade allen, die zuhören, mit auf den Weg geben will, weil das etwas auch ist, was ich eben in meinen 20ern so ein bisschen lernen musste für mich, was an vielen Stellen im Alltag hinderlich ist, wenn man zum Beispiel zu sensibel ist und vielleicht sich auch zu viele Gedanken macht oder vielleicht auch anfällig ist für negative Gedanken, Spiralen, Zwänge, whatever. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und das habe ich lang nicht zusammengekriegt bei mir, eben erst in den 20ern. Und das, was manchmal im Alltag hinderlich ist, ist für mich auf anderer Seite ein riesiges Geschenk, denn ich kann mich sehr gut in andere Köpfe und vielleicht auch Herzen hineinversetzen und da sehr mitfühlen und bin wahnsinnig offen für das, was um mich herum passiert, was bei meinen Mitmenschen passiert. Und dann fliegen einem die Themen auch wirklich zu.
Was könntest du dann den Menschen konkret mit auf den Weg geben? Also wenn man so ein bisschen sensibel ist und wenn man anfällig auch dafür ist, was du eben gerade erzählt hast, was kann man tun? Wie kann man sich da rausholen auch?
Rausholen ist immer so schwierig, weil dann will man ja flüchten. Mhm. Also was, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel ist, wenn man erkennt, dass es dieses Schwarz und Weiß nicht gibt oder dass die positive und die negative Seite, sondern dass das alles irgendwie zusammengehört, dass man zum Beispiel, wenn man dazu neigt, dass man sehr sensibel ist und sehr feinfühlig, dass man vielleicht auch eben nicht so ein guter Freund oder so ein soziales Wesen wäre, wenn man das nicht hätte, weil man vielleicht mehr Dinge mitkriegt, als ein anderer das mitkriegen würde.
Also diese Eigenschaften eher positiv dann sehen und nutzen, wenn man sie hat.
Ja,
dann.
Genau.
Jonathan Zelter, ja, danke für die Zeit, die du dir genommen hast für uns heute. Danke für die Einblicke und Geschichten aus der Welt der Musik.
Eine sehr
Welt,
gerne.
Die dich ja voll und ganz erfüllt. Dankeschön.
Danke dir, liebe Karin. Das war ein tolles Gespräch. Danke.
BR Schlager. Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.